Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit André Zanto und einer zerfallenen Region in Europa.
Unser Gebiet ist nicht mehr an das zentrale ukrainische Energienetz angeschlossen.
Und so kann ein Industriebetrieb hier im Osten der Ukraine, wo wir uns heute umhören, nicht lange existieren. Seit Kriegsbeginn ist das nun schon so, kritisiert dieser Gewerkschaftsvertreter.
Seit 3,5 Jahren dauert dieser Zustand nun schon an. Und uns macht der hohe Gaspreis zu schaffen, seitdem es nicht mehr aus Russland, sondern aus Europa kommt. Vermutlich verdienen daran bei uns wieder jede Menge Leute mit.
Korruption, das vermutet der Gewerkschafter, die gibt es sicherlich nicht nur im Osten der Ukraine, aber dort fällt es den Menschen derzeit noch mehr auf, weil nichts vorangeht. Im Gegenteil, viele haben das Gefühl, von der ukrainischen Regierung im Stich gelassen zu werden. Warum? Hören wir heute in der Weltzeit. Und unterwegs im Donbass war Sabine Adler, eine Region mit rauchenden Schloten, Bergwerken und Stahlkochern. Zumindest früher. Derzeit sinkt die Industrieproduktion, seitdem die von Russland unterstützten Separatisten den Donbass geteilt haben. Mit weitreichenden Folgen auch für die Städte, die heute nicht mehr besetzt sind.
Die Fördertürme der Bergwerke bestimmen die Sicht auf Lysychansk. Seit 1795 wird in der ostukrainischen Stadt Steinkohle abgebaut. Der Krieg hat hier seine Spuren hinterlassen, erklärt Wladimir Iwanischin, früher selbst unter Tage, heute Gewerkschafter.
Hier gab es Separatistenverbände und Kämpfe. Zwei Bergwerke wurden beschossen, eine Frau wurde getötet, zwei wurden schwer verletzt.
Die Separatistenverbände, die ab dem Sommer 2014 mit der Unterstützung Russlands eine Stadt in der Ostukraine nach der anderen besetzten, sind aus Lysychansk inzwischen wieder verschwunden. Sie regieren weiter östlich, in den sogenannten Luganskar und Donetskar Volksrepubliken. Ein relativ kleines Gebiet mit großer wirtschaftlicher Bedeutung. 70% der ukrainischen Bergwerke befinden sich unter Separatistenkontrolle. Nur 30% hier in der nicht besetzten Ostukraine. Wirtschaftliche Beziehungen untereinander gibt es keine mehr. Denn die Ukraine hat eine Blockade über das besetzte Gebiet verhängt, was Vizeparlamentspräsidentin Oksana Siroid vollkommen richtig findet.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Briten im Zweiten Weltkrieg mit Deutschland Handel betrieben hätten. Denn das hätte schließlich der Wirtschaft des Feindes gedient. Aber bei uns gibt es unglaubliche Beispiele. Der ukrainische Staat hat 2 Jahre lang Beschäftigte der ukrainischen Eisenbahn bezahlt, die aber ausschließlich auf dem besetzten Gebiet gearbeitet haben. Und diese Züge haben russische Waffen und russische Soldaten transportiert.
Die Blockade hat für den früher einheitlichen Donbass drastische Folgen. Ersatzteile für die Fördertechnik kamen bislang aus Russland und den heute besetzten Gebieten. Was jetzt unter und über Tage kaputt geht, kann nicht repariert werden. Bergbaugewerkschafter Iwanischin nennt Beispiele.
Förderbänder aus Gummi werden nicht in der Ukraine hergestellt, sondern in Kursk, also in Russland. Und wir haben kein Recht, sie dort zu kaufen. Abbaumaschinen kommen aus dem Ural oder aus Tula, also auch aus Russland. In den Maschinenbaubetrieben in Gorlovska und in Druschkowska wurde ukrainische Ausrüstungstechnik hergestellt. Aber Gorlovka ist völlig zerstört und Druschkowska teilweise. Die Blockade, der Krieg und der Wirtschaftskrieg zwischen Russland und der Ukraine schaden uns sehr.
Wegen der verschlissenen Technik, die nicht modernisiert, sondern nur geflickt werden kann, sind die Fördermengen auf unter 20% gesunken und damit die Einnahmen. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Die Bergwerke können die Energiekosten nicht bezahlen, ebenso wenig die Beiträge für den Rentenfonds oder die Steuern an die Kommune. Eine Besserung ist nicht in Sicht, weiß auch Eduard Tschiglakow, Vorsitzender im örtlichen Parlament.
Wir sind 20 bis 30 Kilometer von der Front entfernt. Die Kämpfe können sich jederzeit verschärfen. Wer kommt da mit Kapital? Nicht mal ein inländischer Investor.
In Lysychansk haben Granaten eine Schule zerstört. Wie durch ein Wunder wurde niemand getötet. Anders als in den besetzten Gebieten gewannen die Regierungstruppen in der Bergarbeiterstadt wieder die Oberhand, berichtet der Kommunalpolitiker Tschiklakow.
In den Außenbezirken gab es Kämpfe. Der Strom fiel aus, die Gas- und die Wasserversorgung. Die Leute in den Wohnblocks saßen so lange in den Kellern. Ungefähr nach 2 Monaten, am 24. Juli 2014, rückten die ukrainischen Streitkräfte und die Nationalgarde an und beendeten die Besatzung.
Wer vor dem Krieg geflohen war, kehrte wieder zurück. Zusätzlich kamen 25.000 Binnenflüchtlinge, die Stadt nun mehr schlecht als recht mitversorgt. Die staatlichen Bergwerke können derzeit noch nicht einmal ihre Selbstkosten decken, erhalten aber von der Regierung in Kiew trotzdem keine Hilfe. Unverständlicherweise, findet der Oppositionspolitiker Eduard Tschiklakow.
Meiner Meinung nach schützt unsere Regierung nicht unsere einheimische Wirtschaft. Es gibt keinen Protektionismus. Mir ist nicht klar, warum sie uns für die Bergwerke kein Geld gibt, aber Kohleimporte aus den USA, Polen oder Südafrika bezahlt.
Das vor kurzem verabschiedete Gesetz über die Reintegration des Donbass verschlimmbessert die Lage für die Bürger in der Ostukraine. Die Menschenrechtsorganisation Recht auf Schutz versucht, den Binnenflüchtlingen zu helfen, Entschädigungsansprüche für zerstörtes Eigentum durchzusetzen. Die Aktivistin Darina Tolkatsch, eine Juristin, befürchtet, dass jetzt überhaupt keiner mehr Kompensationszahlungen bekommt.
Im Gesetz wird allein Russland für die Kriegsschäden verantwortlich gemacht. Für die Bürger heißt das, dass sie jetzt vor einem ukrainischen Gericht Klage gegen die Russische Föderation einreichen müssen. Wie das funktionieren soll, erklärt niemand.
Künftig gibt es 3 unterschiedliche Zonen in der Ukraine. Eine besetzte mit den selbst ausgerufenen Volksrepubliken. Eine sichere, die freie Ukraine. Und eine Pufferzone, für die man spezielle Ausweise vom neuen Oberkommando der Streitkräfte braucht. Diese Pufferzone werden die Oblaste, also die Gebiete Donetsk und Lugansk, bilden, wo die Bevölkerung bislang zwar nahe am okkupierten Gebiet, aber doch fast so normal wie im Rest der Ukraine lebte. Jetzt wird dort quasi Kriegsrecht herrschen, sagt die Juristin Darina Tolkatsch.
Eine Verhängung des Kriegszustandes enthält normalerweise den Anspruch auf Evakuierung. Künftig dürfen die Sicherheitsorgane Zivilisten in dieser Pufferzone im gesamten Donetsker und Luganska Gebiet mit Waffengewalt festnehmen, Durchsuchungen durchführen und Eigentum beschlagnahmen, Häuser, Wohnungen und Autos zum Beispiel. Außerdem dürfen im ganzen Land künftig Telefonate abgehört und E-Mails mitgelesen werden.
In der Präambel des Reintegrationsgesetzes wird Russland als Aggressor bezeichnet, was für die meisten Abgeordneten der Werchowna Rada eine Genugtuung ist, sofern sie mit Ja gestimmt haben. Wer das Gesetz aber kritisiert, wird schnell als Agent des Kremls abgestempelt. Pavel Lisjanski von der ostukrainischen Menschenrechtsorganisation nimmt trotzdem kein Blatt vor den Mund.
Das Gesetz ist reiner Populismus. Es ist ein Zeichen, dass der Präsidentschaftswahlkampf angefangen hat. Im kommenden Jahr ist die Wahl. Man will Punkte sammeln. Nur die Menschen in den besetzten Gebieten werden weiter keine Renten bekommen, auch nicht die ausstehenden Löhne, die ihnen Kiew noch für 2014 zahlen müsste. Es geht nicht um Reintegration, sondern einzig um die Ausweitung der Vollmachten der Sicherheitskräfte.
Auch ohne Krieg hat die Ukraine schon viele Grubenunglücke erlebt. Jetzt ist in den Bergwerken von Lysychansk, nur wenige Kilometer von der Front entfernt, noch nicht einmal Geld für die Stabilisierungsbauten unter Tage vorhanden. Die Unfallrisiken steigen und obendrein die Lohnschulden. Deshalb schlägt der Gewerkschaftschef Wladimir Iwanischin Alarm.
Wenn es nicht einmal ordentliche Rettungsmasken gibt, müsste die Arbeit unter Tage eigentlich gestoppt werden. Aber wohin sollen die Leute dann? Wovon sollen sie leben? Wir haben zu wenig Kohle gefördert und verkauft. Deswegen haben sich die Lohnschulden aufgehäuft. Seit Dezember 2015 bis heute 133 Millionen Grivna.
Das sind umgerechnet 4 Millionen Euro. 21 Monate lang erhielten die Bergleute ihren Lohn nur teilweise. Maxim Jakiewicz hat die Nase voll und hängte seinen Helm und die Grubenlampe an den Nagel. Seit ein paar Wochen fährt er nicht mehr mit seinen Kollegen unter Tage.
Du kommst zur Arbeit und die Traktoren sind nicht einsatzbereit. Viele von uns haben die Ersatzteile für die Maschinen und sogar den Diesel aus eigener Tasche bezahlt, nur damit wir arbeiten können. Und keiner hat uns die Auslagen erstattet. Ich war wirklich bedient.
Für die Pizzeria, in der wir uns treffen, hat Maxim Jakiewicz, der ehemalige Bergmann, das Mobiliar geschreinert, Tische und Stühle. Weil der ohnehin magere Verdienst im Schacht nicht mehr ausgezahlt wurde, konnte er seine dreiköpfige Familie kaum noch ernähren.
Unseren Lohn bekommen wir häppchenweise. Sie haben Schulden bei uns von 2015, 2016 und 2017. Alles in allem fehlen mir 3 bis 4 Monatsgehälter.
Dass die Förderleistung sank, war nicht Schuld der Bergleute. Die schuften eher mehr als weniger. Statt sich mit der Bahn unter Tage zu bewegen, müssen sie die kilometerlangen Strecken laufen. Etliche Förderbänder sind kaputt, also wird die Kohle in Waggons geschippt. Ein chinesischer Investor hat sich wieder zurückgezogen, erzählt der Gewerkschaftschef Iwanischin, der 3500 Bergleute vertritt.
Weil ein großer Teil des Donbass verloren ging wegen des Krieges und der ganzen Unsicherheit, haben die Chinesen auch die Reparaturzentren nicht mehr gebaut.
Für den Ex-Bergmann Jakiewicz war der Job ein einziges Minusgeschäft.
Keiner berücksichtigt, dass die Löhne für 2016, die erst 2018 gezahlt werden, jetzt viel weniger wert sind wegen der Inflation. Die Nebenkosten für die Wohnung und für Lebensmittel sind schließlich gestiegen.
Der 39-Jährige zeigt stolz seine neue Arbeitsstelle. Eine Werkstatt in einer Industriebrache. Dem Gebäude fehlt das Dach, er hat es mit dicken Plastikplanen abgedeckt. In einem Kämmerchen dahinter baut Vitali einen Barhocker zusammen. Vitali ist ebenfalls ein ehemaliger Bergmann, der sich bei Maxim auch als Tischler versucht. Er ist unzufrieden. Vielleicht wird aus Vitali noch ein Handwerker, vielleicht macht er es aber wie die meisten, die in der Ostukraine nicht mehr Lohn und Brot finden. Sie gehen fort. Viele ausgerechnet in das Land, das ihnen die Misere beschert hat, nach Russland. Auch aus dem benachbarten Severodonetsk, einem Chemiestandort, ziehen sie massenhaft weg.
Vor dem Beginn des Krieges im Februar 2014 hatten wir 7000 Mitarbeiter. Heute sind es 3500. Die Leute sind gegangen, in die westlichen Landesteile, nach Russland, Europa. Manche gingen in Rente.
Sagt Valery Tschernisch, der oberste Gewerkschafter des Unternehmens Azot, eines Chemiekonzerns, der dem Oligarchen Dmitri Firtasch gehört. Wie seine Mitarbeiter den Krieg in der Ostukraine überstehen, kümmerte den mehrfachen Milliardär nicht sonderlich. 2000 Mann sollten mit Beginn des Krieges ihre Arbeit verlieren. Die Gewerkschafter um Valery Tschernisch verhinderten die Massenentlassung, vereinbarten stattdessen, die Anlagen wieder besser auszulasten, was leichter gesagt als getan war.
Während der Kämpfe sind viele Überlandleitungen zerstört worden. Wir warten seit über 3 Jahren, um wieder an das landesweite Stromnetz angeschlossen zu werden. Erst hieß es Ende 2016, dann Frühling, dann Winter 2017 und jetzt reden sie von Ende dieses Jahres.
Während der Gefechte 2014 trafen Geschosse auch das Chemiewerk. Eine Katastrophe wurde verhindert, weil schon zuvor alle Gefahrengüter in Waggons oder Zisternen abtransportiert wurden. Während der Wiederaufbau des Stromnetzes auf sich warten lässt, müssen die Betriebe im Osten auf teures Erdgas ausweichen, das sie in den Ruin treibt.
Unsere Anlagen sind rund 50 Jahre alt und verbrauchen viel mehr Strom als moderne. Wenn die Regierung die einheimischen Produzenten unterstützen würde, müsste sie uns das Gas, das hier in der Ukraine gefördert wird, viel günstiger verkaufen. Aber so schließen immer mehr Betriebe. Das ist die Vernichtung der Industrie in der Ukraine.
Der Gewerkschafter weiß nicht, wer der ostukrainischen Wirtschaft mehr schadet, der Krieg oder die Regierung in der Hauptstadt Kiew. Dabei haben die Azot-Chemiewerke die ukrainische Armee unterstützt, mit Fahrzeugen, Ärzten. Sie haben den Sicherheitskräften das Kinderferienheim und andere Gebäude überlassen. Dass der Krieg kostet, versteht er. Doch manch andere Schwierigkeit scheint Tschernysch hausgemacht.
Wir wissen nicht, wer voriges Jahr im März das Kommando gegeben hat, unsere drei Düngemittelbetriebe nicht mehr mit Erdgas zu beliefern. Wir mussten schließen. Die Bauern waren stinksauer, dass sie keinen Dünger bekamen. Aber fest steht, dass jemand daraus seinen Nutzen zog. Denn in diese Lücke sprangen ausgerechnet russische Lieferanten, die noch dazu ihren Dünger zu Niedrigpreisen auf unserem Markt anboten und ihn damit kaputt machten.
Абсолютно невозможно.
Мы за то, чтобы люди рабочие шли.
Валерий Тчернисш, Gewerkschaftsverband, hatte gerade 65-jähriges Jubiläum. Eine Erinnerung an bessere Zeiten. Der Donbass war einst eine mächtige Industrieregion mit Maschinen- und Bergbau, Chemieindustrie und riesengroßen Feldern.
Мы бы те деньги, которые здесь у нас зарабатывались бы,
wenn unsere Betriebe wieder normal arbeiten könnten, müssten wir nicht mit ausgestreckter Hand woanders betteln. Aber die Ukraine gibt ihren Bürgern nicht zu verstehen, dass sie sich für sie interessiert.
Луганщина, покажите, что Луганщина интересна Украине.
Wie sein Kollege von der Bergbaugewerkschaft vermutet er, dass zu viele vom Krieg profitieren. Kiews Entscheidung, jegliche Wirtschaftskontakte zu den sogenannten Volksrepubliken und Russland zu verbieten, schadet zusätzlich, findet der Kommunalpolitiker Eduard Schiglakow aus Lysychansk.
Wir reden hier von Bürgern der Ukraine auf dem Gebiet, das die Regierung nicht kontrolliert. Aber sie hat diese Territorien ja nicht aufgegeben. Doch die Blockade dürfte ihnen genau dieses Gefühl vermitteln, dass ihre Regierung sich von ihnen abgewendet hat.
Dass mit dem neuen Gesetz über die Reintegration der Donbass eher geteilt als vereint wird, steht für die Juristin Darina Tolkatsch fest. Die Politik führe etwas ganz anderes im Schilde.
Das Gesetz nützt vor allem dem Präsidenten. Denn die faktische Ausrufung des Kriegszustandes in einigen Oblasten erlaubt der Regierung, die Wahlen nächstes Jahr abzusagen.
Das werden wir sehen im nächsten Jahr. Sabine Adler war im Osten der Ukraine unterwegs. Eine Region, aus der schon Hunderttausende abgewandert sind aus den gehörten Gründen, in andere Teile der Ukraine oder gleich ins Ausland. Auch in ein Land, in das wir jetzt in der Weltzeit reisen wollen, das gemeinhin nicht für eine große Willkommenskultur für Kriegsflüchtlinge bekannt ist. Und trotzdem hat Polen viele Ukrainer aufgenommen. Rund 2 Millionen sollen laut Schätzungen inzwischen im Land leben. Und sie füllen die Lücken auf dem Arbeitsmarkt, die weggezogene Polen hinterlassen haben. Also eine Zuwanderung, die Polen nützt, aber über die wenig gesprochen wird. Auch weil die Ukrainer sehr flexibel und kaum sichtbar im Alltag sind. Florian Kellermann hat sich auf die Suche gemacht, zunächst im Warschauer Busbahnhof.
Die Wartehalle wirkt frisch renoviert. Die Drogerie, die Lebensmittelläden, der Kiosk. Der Warschauer Busbahnhof im Westen der polnischen Hauptstadt hat ein einheitliches, schickes Design bekommen. Von der Decke hängen glutrote Strahler, die Wärme nach unten abstrahlen, wo die Wartenden auf neuen, bequemen Stühlen sitzen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit über den Busbahnhof. Die geschulten Augen von Ulla Worobec sehen mehr.
Schauen Sie auf die Frau, die da hinten steht. Sie steigt von einem Fuß auf den anderen und beißt sich auf die Lippen. Sie ist gestresst. Vielleicht wartet sie auf ihren vermeintlichen Arbeitgeber. Und die beiden Männer, die gerade zur Tür laufen, das sind Mittler. Sie haben gerade Ukrainer hierher gebracht, nehme ich an. Der Westbahnhof hat sein eigenes Leben. Für manche ist das ein Märchen, für andere ein Horrorfilm.
Denn hier kommen die Fernbusse an, mehrere täglich, vor allem aus Osteuropa. Die Wartehalle ist für viele Immigranten das erste Gebäude in Polen, das sie betreten. Die allermeisten von ihnen wissen schon, wo sie in den kommenden Monaten arbeiten werden. Oder vielmehr glauben sie das. Denn nicht wenige werden betrogen. Von den ukrainischen Vermittlern, die sie für eine saftige Gebühr hierher gebracht haben. Oder von ihren künftigen Chefs, Erst vor wenigen Tagen hat Ulla Worobetz hier eine Frau angesprochen, die in sich zusammengesunken und völlig verzweifelt war.
Die Frau hat hier 6 Tage verbracht, hat auf der Bank geschlafen und hatte nichts zu essen. Ab und zu hat ihr jemand ein belegtes Brötchen oder einen Kaffee gekauft, hat sie gesagt. Ihr Arbeitgeber außerhalb von Warschau hat sie betrogen. Er hat sie den ganzen Tag arbeiten lassen und ihr dafür 5 Zloty am Tag bezahlt. Dann haben sie auch noch Ukrainer, die sie mit nach Warschau gebracht haben, bestohlen. Sie hatte kein Telefon mehr und keine Hoffnung auf ein besseres Leben.
Ulla Worobetz setzt sich ein für Ukrainer, denen es schlecht geht in Polen. Denn auch sie, eine Mutter von 4 Kindern, hatte es am Anfang alles andere als leicht, als sie aus dem ukrainischen Lemberg nach Polen gekommen war. In ihrem ersten halben Jahr arbeitete die ehemalige Journalistin auf dem Feld, als Köchin und als Kinderbetreuerin, schlief mit 18 anderen in einem Zimmer und wurde um ihren Lohn geprellt. Doch inzwischen hat sie einen guten Arbeitgeber gefunden, ganz im Südwesten von Polen. Von dort aus betreibt sie ein Internetportal. Es bringt ehrliche polnische Firmen mit ehrlichen Mitarbeitern zusammen und schützt beide. So hat sie auch sofort einen Arbeitsplatz für die verzweifelte Frau in der Wartehalle gefunden. In einem Café am Westbahnhof erzählt sie mehr.
Wir helfen jedem gerne, aber wir helfen auch gerne beim Bestrafen. Einen Unternehmer, der betrügt, melden wir der Arbeitsaufsicht. Und einen unehrlichen Ukrainer dem Grenzschutz. Er bekommt ein Einreiseverbot. Das klingt nicht so harsch, aber glauben Sie mir, das wirkt.
Nach Schätzungen leben heute schon rund 2 Millionen Ukrainer in Polen. Das Nachbarland braucht die Arbeitskräfte, denn die Wirtschaft wächst schnell. Und viele Polen sind in den vergangenen Jahren in westliche EU-Länder ausgewandert, nach Großbritannien und Deutschland. Also kann Polen die ukrainischen Zuwanderer gut gebrauchen. Sie gelten entsprechend auch als Gastarbeiter. Nur einige tausend Ukrainer haben einen Antrag auf Anerkennung als Flüchtling gestellt. Auch Ludmila Daschinska nicht, obwohl sie aus Luhansk stammt, aus dem Kriegsgebiet im Osten der Ukraine.
Als Flüchtling könnte ich ja nicht mehr in die Ukraine reisen. Und dort wohnt ja noch meine Mutter. Ich lebe hier mit einer Aufenthaltsgenehmigung.
Die gelernte Tierärztin sitzt in einem ukrainischen Restaurant, nicht weit vom Warschauer Hauptbahnhof. Hierher kommt sie oft, wenn sie Sehnsucht hat nach Borscht, der rote Betesuppe. Auch die Tierärztin hatte es nicht leicht. Nach ihrer Ankunft in Warschau vor 4 Jahren bekam sie zunächst nur Absagen.
Ich bin jeden Tag in einen Internetcafé am Bahnhof gegangen und habe nach Stellenanzeigen gesucht. Wir suchen Polen, hat es geheißen, oder man muss gut Polnisch sprechen. Da wurde ich ein bisschen depressiv, weil ich tageweise ein Zimmer gemietet hatte und meine Ersparnisse schnell geschrumpft sind.
Ludmila das Glück. Sie kam in einem Hotel unter, wo sie auch übernachten konnte und die Sprache lernte. Heute pflegt die Tierärztin eine ältere Dame und hilft der Direktion einer Schule im Umgang mit Kindern aus Osteuropa. Obwohl inzwischen viel mehr Ukrainer in Warschau leben, habe sie vor allem polnische Freunde, sagt sie. Probieren Sie doch die Kartoffelpuffer mit Sahne, sagt Ludmila. Die seien so köstlich wie zu Hause in der Ukraine. Nein, Heimweh habe sie nicht, beteuert sie, obwohl auch sie die Spannungen im polnisch-ukrainischen Verhältnis mitbekommen hat. Kurz gesagt, die polnische Regierung wirft der Ukraine vor, die Verbrechen ukrainischer Nationalisten im Zweiten Weltkrieg nicht aufzuarbeiten, das sogenannte Massaker von Wolhynien.
Unter meinen Bekannten ist keiner, der das mir gegenüber angesprochen hätte. Nur einmal war ein Pole feindselig mir gegenüber. Ihr Ukrainer schießt wie die Pilze aus dem Boden, hat er gesagt. Ich habe ihn gefragt, ob ich ihm etwa seinen Arbeitsplatz oder seine Wohnung wegnehme. Dann war Ruhe.
Ludmila will in Warschau bleiben. Dass sie nicht als Tierärztin arbeitet, stört sie nicht. Aber nicht wenige Ukrainer, die mit ihrer Qualifikation in Polen nicht ankommen, zieht es weiter, etwa nach Deutschland. Ulla Worobetz, die am Busbahnhof Gestrandeten hilft, betreibt inzwischen ein zweites Internetportal. Arbeit für die Ukraine heißt es. Es vermittelt ukrainische Arbeitskräfte nach Deutschland.
Florian Kellermann mit diesem kleinen Einblick in das Leben von rund 2 Millionen Ukrainern in Polen. Viele sind geflüchtet wegen des Krieges in ihrer Heimat gegen die von Russland unterstützten Separatisten im Osten. Ja, soweit die Weltzeit heute. Danke fürs Zuhören. Ich bin André Zanto und mit Russland geht es hier auch in gut 2 Wochen weiter, wenn dort Präsidentschaftswahlen sind. Und mehr dazu hören Sie wie immer im Podcast der Weltzeit.